Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, dieser Sonntag, der zweite Sonntag in der Passionszeit, wird auf Lateinisch genannt nach dem Introitus, so wie wir ihn auch heute in Deutsch gehört haben, Gedenke, nämlich Reminiscere, nach dem ersten Wort, immer dem Lateinischen, von der Antiphon des Eingangspsalmes. Es ist der Beginn des Psalmwortes für diesen Tag. Der heißt übersetzt, Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Gedenke an deine Barmherzigkeit, Herr. Und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Wir erinnern in diesem Gebet Gott an seine Barmherzigkeit, als ob er das nötig hätte, dass wir ihn daran erinnern. Ist das aber nicht schön menschlich? Etwa so ähnlich, als ob wir sagen würden, also lieber Gott, vergiss uns ja nicht, vergiss nur nicht, du wolltest uns barmherzig sein und Güte und Gnade schenken. Also erinnere dich, reminiscere, was du einmal versprochen hast. Gedenke, Herr. Wie schön, dass wir auch Gott erinnern dürfen, wo wir das sonst immer nötig haben, zumindest ich. Liebe Schwestern und Brüder, es sind alttestamentliche Glaubenseinsichten, die sich auch in diesem Psalm durchtragen, bis ins Neue Testament hinein, von denen die Glaubenspersönlichkeiten ganz durchdrungen sind, deren Schriften wir auch bis heute lesen. Und zu diesen Persönlichkeiten zählen wir auch Paulus, den großen Missionar, durch dessen Eifer die frohe und gute Botschaft von der Versöhnung Gottes mit den Menschen bis an das Ende der Welt getragen wurde. Paulus hat an eigenem Leibe diese Botschaft gespürt. Sie hat sein Leben verwandelt. Gehörte er früher doch zu den eifrigsten Verfolgern dieses Glaubens? Und so ist er doch sozusagen direkt zum Verkündiger dieser frohen Botschaft verwandelt worden. Alle Briefe, die wir von Paulus lesen können, sind Briefe an Gemeinden oder Personen, die er einst selbst gegründet hat oder eben an Personen, die er gekannt hat, von Gemeinden geschrieben hat. In ihnen erkundigt er sich nach ihrem Wohlergehen und nimmt Stellung zu Problemen, die in den Gemeinden aufgetreten sind. Nur ein Brief ist davon ausgenommen. Paulus schreibt ihn, bevor er die dort bereits existierende Gemeinde besucht. Es ist der Brief an die Gemeinde in Rom, wo er vorher noch nicht war. Eine Art Empfehlungsschreiben und Erklärung seiner Theologie und somit Ausdruck seiner Glaubensfreude, ein großes Loblied auf Gottes Herrlichkeit. Es ist sein größter und längster und vielleicht auch schwierigster Brief. Er will sich absichern, er will nichts falsch machen, deutlich erklären, für was er steht, wo er steht und was ihm ganz wichtig ist. Und wovon handelt dieser große Brief? Wieder von dem, was er selbst erlebt hat. Und was er in Grundzügen immer wieder seinen Gemeinden verkündigt. Gottes Gerechtigkeit gilt für alle Menschen, für Juden und für Heiden. Gott macht gerecht. Gott schenkt Gerechtigkeit. Gott versöhnt die Welt mit sich selbst. Das heißt, vor Gottes Augen zählt nicht deine Geburt, nicht zu welchem Volk du gehörst, zu welcher Nation, nicht deine Familie, nicht dein Ansehen, nicht dein Geld und erst recht nicht deine Leistungen, sondern Gott selbst macht dich gerecht nur durch den Glauben. Er macht dich heil, das ist nur mehr als nur gesund, das ist ganz heil. So wird er Leib und Seele heil machen. So wird er die ganze Welt mit sich versöhnen. Und dies tut er durch Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, wo wir uns besonders in dieser Zeit erinnern. Und in welchem wir das Wesen Gottes und seine ganze Botschaft an uns Menschen erblicken können und erfahren können. Seine Liebe zu uns. Und diese Gewissheit im Glauben ändert unser Leben radikal. Wir sehen die Welt plötzlich mit ganz neuen Augen. Und davon erzählt dieser Abschnitt heute zu meiner Predigt aus der Gemeinde, aus dem Brief an die Gemeinde in Rom. Und Paulus schreibt da im 5. Kapitel: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, und Hoffnung aber lässt sich nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wie wunderbar diese Worte, fast hymnisch. Alles zielt auf diese einzige Hoffnung hin, Hoffnung, die wir so nötig haben. Ich denke noch an meine Gemeinde in Mainz zurück, an die großartigen Ausgrabungen in der Johanneskirche in Mainz, in dem alten Dom. Alle sind plötzlich gekommen, als ich am Anfang Pfarrer war, und dann kamen plötzlich ganz viele Leute, die hatte ich alle noch nicht gesehen, aber die habe ich auch später nicht mehr gesehen, und die wollten dann alle mitreden und hatten ihre Vorstellung von diesem Dom, wie er sein müsste. Und sie haben auch auf den Kirchenvorstand Einfluss versucht auszuüben, was mit dieser Kirche nun geschehen soll und wie sie ausgestaltet werden soll und so weiter. Und von kirchenleitender Stelle aus wurden wir als Kirchengemeinde gar nicht gefragt, was wir wollten, wie wir uns diese Zukunft vorstellten und das, was einmal werden soll. Die Lage schien so manchmal völlig verworren und hoffnungslos. Und wenn wir nicht immer wieder an diese gute Botschaft der Hoffnung festgehalten hätten, uns daran orientiert hätten, wir hätten unseren Weg nie gefunden. Wir hätten auch keine Ruhe gehabt. Wir haben uns aber darauf verlassen, wir wussten, dass Gott es gut mit uns meint und er wird es richten. Wir geben alles in seine guten Hände, dann wird es wirklich gut. Lass die anderen nur reden, planen und entscheiden. Sie meinen, den Kurs zu bestimmen, aber falsch. Der Kurs bestimmt ein ganz anderer. Jesus Christus, der uns gerecht macht und der uns Hoffnung schenkt jeden Tag. Und diese Zusage hat auch den Kirchenvorstand und die Gemeinde immer wieder dazu veranlasst, dass sie Kraft gefunden hat und dass sie auch wieder zur Ruhe kam. Wir können uns nicht rühmen, dass wir aus eigener Kraft vor Gott gerecht geworden sind. Das schaffen wir nicht, denn wir sind gefangen wie in einem Spinnennetz in der Sünde dieser Welt. So sehr wir uns auch abstrampeln, ganz im Gegenteil, wir werden immer fester uns hineinmanövrieren, wie in diesem Spinnennetz. Wir bleiben in diesen Verstrickungen kleben. Wir können daraus nicht entfliehen. Als Christen wissen wir das und wir bekennen uns deshalb in jedem Gottesdienst neu und haben uns auch heute wieder ganz zum Beginn des Gottesdienstes bekannt, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken und nicht fähig sind, aus eigener Kraft uns von diesem sündigen Wesen zu erlösen. In Christus aber ist dieses uns fesselnde Netz grundsätzlich durchgerissen, wie der Vorhang am Kreuz. Wir haben einen neuen Grund für unser Leben bekommen. Christus schafft eine neue Sphäre der Gerechtigkeit, in der wir alle hineingenommen sind, der wir alle angehören dürfen. Und wenn wir die Passionszeit ernst nehmen und sie gelten lassen als eine ruhige Zeit, Zeit der Besinnung und des Nachdenkens, gerade auch über uns selbst, dann kann das den Schrecken nehmen, dass es uns gelingt, neue Ziele zu finden. Über all das, wo wir versagt haben, wo wir uns Gott entgegengestellt haben und unsere Nächsten nicht in Liebe zugewandt waren, all das wird aufgenommen werden. Und dann hilft es, zu dieser Taufzusage zu fliehen, so wie es Luther empfohlen hat, und sich selbst diese Worte vorzusagen: Wir sind gerecht geworden durch den Glauben, wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und in den Stürmen des Lebens darf dies unser Anker sein, ein Hafen für unsere Seele. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, wie es im Johannesevangelium heißt. Wir haben Frieden mit Gott, das ist unser Grund. Nicht als Ziel, sondern als neuer Anfang. Von hier aus gehen wir in das Leben, das uns bestimmt ist. Von hier aus treten wir der Welt gegenüber, auf die wir in diesem Leben angewiesen sind. Aber was unterscheidet denn einen Menschen, der an Christus glaubt, von einem, der Christus nicht kennt oder ihn nicht anerkennt? Es ist die Frage, wie wir unser Leben gestalten dürfen, aufgrund dieser Gewissheit der Gnade Gottes. Das heißt nicht, dass wir kein Leid erfahren in dieser Welt und dass es uns nicht genauso schlecht geht wie anderen auch. Aber wir dürfen damit anders umgehen. Und hier wird die Sprengkraft des christlichen Glaubens offenbar und deutlich. Denn Glaube passt sich nicht dieser Welt an. Die Welt mag sagen, dass Leistung sich lohnt. Eine Frage des Glaubens ist das nicht. Glaube fügt sich nicht nahtlos in die Alternativlosigkeit ein, die wir so oft zu hören bekommen, wenn wir unsere aktuellen Probleme lösen und betrachten oder auch nicht lösen können. Glaube fragt eben nicht nach der Leistungsgerechtigkeit, sondern nach dem, was ein Mensch tatsächlich zum Leben braucht. Und das ist mehr und oft anders als nur das Materielle. Der Glaube fragt nach der Würde des Menschen. Er fragt nach der Gottesebenbildlichkeit, die er bereit ist, in jedem Kinde Gottes zu erkennen. Glaube handelt deswegen oftmals anders, als es die Welt erwarten würde. Unvernünftig, vielleicht in den Augen mancher. Schenken etwa, wo es doch bei einem selber weniger wird. Einen Neuanfang wagen, wo doch alles so verfahren ist. Dem Bösen mit Liebe zu begegnen und nicht mit Gewalt und Gewalt widersetzen. So wie es jetzt wieder im Iran geschieht und in Israel. Ein hoher Anspruch. Ein hoher Anspruch, dem wir nicht immer gerecht werden können, wenn Gott uns nicht dabei hilft. Paulus verweist auf die Hoffnung, die dem Glauben geschenkt ist. Wir stehen tatsächlich in einer Zwischenzeit zwischen dem Kreuzestod Jesu als dem Beginn seines neuen Reiches und der Auferstehung als der Vollendung eines jeden Einzelnen in der neuen Schöpfung am Ende der Zeit. Pilger sind wir in dieser Zeit, Reisende zu Gott hin. Und Paulus wagt sogar noch mehr zu sagen, er macht einen Dreischritt. Wir stehen in Bedrängnis in dieser Zwischenzeit, die jeder von uns wahrnimmt. Und diese Bedrängnis schafft Geduld, sagt er. Und Geduld gebiert Bewährung. Und diese Bewährung, aus dieser Bewährung schließlich kommt Hoffnung, entsteht Hoffnung, und zwar eine Hoffnung, die bleibt, nicht zuschanden wird und die Liebe ist. Wie etwa kann es dann sein, dass bei uns das Bewusstsein über das Geschenk des Glaubens so sehr nachlässt in der Öffentlichkeit, dass so viele dieses Geschenk dieses Glaubens nicht mehr annehmen können? Ein Hinweis mag die fehlende Bedrängnis sein. Gehören wir tatsächlich bereits zu denen, die doch so sicher leben, dass sie das Hoffen verlernt haben oder eben nicht wissen, wo sie ihre Hoffnung noch herausnehmen sollten, weil alle anderen Hoffnungsmöglichkeiten in dieser Welt versagen? Der Glaube nicht. Das frühe Christentum und Paulus wissen das. Sie wurden auch oft bedrängt in der Welt, hatten Angst um ihr Leben. Es ist das Gegenteil von Bequemlichkeit und Trägheit. Hoffnung, schreibt Paulus, wächst wohl aus diesem Bewusstsein, dass das Leben nicht so einfach gegeben und sicher ist, sondern dass es stets ein gefährdetes, ein unsicheres Leben ist. Und gerade das können wir heute besser denn je nachvollziehen, wo unsere Welt doch so unsicher geworden ist. Überall, wo die Werte auf dem Prüfstand stehen und viele Menschen mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, weil sie mit all dem nicht mehr zurechtkommen, orientierungslos sind. Viele haben das selbst erlebt, Krankheit und Tod eines geliebten Menschen. Alles scheint auf einmal gefährdet und unsicher. Wie soll es denn jetzt und wie kann es weitergehen? Mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen, sagen viele. Doch jetzt setzt diese Hoffnung ein im Glauben, die sagt, der Tod hat nicht das letzte Wort. Es gibt eine Verwandlung hin zu dem neuen Menschen in einer neuen Welt, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tod, so wie es uns in der Offenbarung des Johannes gesagt ist. In dieser Hoffnung tragen wir auch unsere Toten zu Grabe. Das ist keine Jenseitsvertröstung, denn die Hoffnung reicht bis in unsere Gegenwart hinein. Sie prägt das Leben und lässt etwas von dem Licht leuchten, das uns in Christus Jesus selbst begegnet ist und begegnen wird. Wie oft stand ich bei trauernden Menschen auf dem Friedhof und hätte ich nicht diese Hoffnung gehabt und hätte ich diese Hoffnung nicht in jeder Traueransprache auch weitergegeben, wäre mein Dienst umsonst gewesen. Nur diese unabdingbare Gewissheit, auf ein neues, auf ein anderes Leben zuzugehen, wenn das Alte vergangen ist, das hat mir die Kraft gegeben, diese Hoffnung zu vermitteln und weiter zu sagen. Nicht ich bin es, sondern Gottes Geist ist es durch mich und mit mir. Christus ist es, der in uns mächtig ist. Er ist unsere einzige und wahre Hoffnung. Eine kleine Hoffnungsgeschichte, die mir neulich begegnet ist. Ein protestantischer Missionar arbeitete schon jahrelang bei den Papuas in der Südsee. Und bei der Bibelübersetzung in die Sprache der Einheimischen fand er nicht den richtigen Ausdruck für Hoffnung. Er suchte und fand ihn nicht. Bis er eines Tages ein neugeborenes Kind zu Grabe tragen musste. Und ein Papua-Junge, der zusah, wie der Vater seinen Sohn begrub, der sagte dann zum Missionar: Ich sehe dich gar nicht weinen. Und darauf sagte der Vater: Warum denn? Wir werden uns doch wiedersehen. Unser Kind ist bei Gott. Und der Junge sagte dann: Ja, ihr Christen schaut ja über den Horizont hinaus. Und über den Horizont hinausschauen. Jetzt wusste der Missionar, wie er dieses Wort Hoffnung zu übersetzen hatte. Und so klingt auch dieser Vers von Paulus noch einmal anders. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus und rühmen uns, über den Horizont hinausschauen zu dürfen auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das klingt gut. Sie verändert unser Leben. Treten Sie ein, liebe Schwestern und Brüder, in dieses Rühmen und diesen Aufruf an Gott: gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und deine Gnade, die mir zugesagt ist durch dich. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.